HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag. Auf Weltreise.
Am Mikrofon Angela Fitsch.
Der Strand von Antalya ist um diese Zeit noch leer. Auf den Hotelanlagen sind Handwerker und Gärtner zugange, bringen alles auf Hochglanz, bevor der große Ansturm kommt. Hoffentlich.
Es gibt nicht ein einziges Beispiel, wo man behaupten könnte, dass jemand, der nur weil er eine Kritik gegenüber der türkischen Regierung geäußert hat, festgenommen worden ist.
Vor 3 Jahren bin ich aufgewacht und habe meinen Namen in einer Liste mit insgesamt 20 Journalisten auf der Webseite einer Zeitung entdeckt. Ich soll die Gülen-Bewegung unterstützen, hieß es. Ein paar Stunden später war ich verhaftet.
Ich möchte der ganzen Welt ganz offen verkünden, nirgendwo auf der Welt sind die Medien so frei wie in der Türkei.
Gerade die proeuropäischen Kräfte in der Türkei müssen jetzt von uns weiter unterstützt werden. Und der Ausgang der Kommunalwahlen in den großen Städten zeigt ja, dass es in der türkischen Gesellschaft noch starke Kräfte für Demokratie und Rechtsstaatlichkeit gibt.
Für dieses instabile Klima ist einzig und allein die Regierung verantwortlich. Die aktuelle politische Lage hat negative Auswirkungen auf die Bildung, die Justiz, die Demokratie, auf die ganze türkische Gesellschaft.
Wir sind heute unterwegs in der Türkei, denn die Touristen reisen wieder an den Bosporus, allen voran die Deutschen. Die Türkei ist ein wunderschönes Land und sie ist vor allem preiswert. Die Verhaftungswellen nach dem Putsch vor 3 Jahren, die türkische Regimekritiker in den vergangenen Jahren einschüchtern sollten, sind weitgehend abgeebbt. Deutsche Urlauber, die politischen Gesprächen aus dem Weg gehen, scheinen in der Türkei nicht gefährdet zu sein. Anders als manche deutsche Journalisten. Ihnen verweigern die türkischen Behörden schon mal die Akkreditierung. Die Türkei von Präsident Erdogan ist eben ein autoritäres System, das auf der Einschüchterung von Kritikern beruht. Aber die Macht des Präsidenten und seiner Partei bröckelt. Erdogan ließ unter einem Vorwand sogar die Kommunalwahl in der Wirtschaftsmetropole Istanbul wiederholen, weil ihm das Ergebnis nicht passte. Auch außenpolitisch ist der Präsident auf Konfrontationskurs. Den USA gefällt nicht, dass das NATO-Mitglied Türkei ausgerechnet bei den Russen Luftabwehrraketen kauft. Die türkische Wirtschaft, die ohnehin angeschlagen ist, warnt bereits vor möglichen amerikanischen Sanktionen. Wohin steuert das Land und wohin steuert also Erdogan? Bevor wir uns in der Hauptstadt umsehen, machen wir einen Abstecher nach Izmir, das an der türkischen Ägäisküste liegt und offenbar völlig anders tickt als Istanbul, sowohl politisch als auch menschlich. Die Stadt hat nur 4,1 Millionen Einwohner. Unsere Korrespondentin Karin Senz nimmt uns mit dorthin.
Beim Verfassungsreferendum vor knapp 2 Jahren hatten sie Erdogans Präsidialsystem eine klare Absage erteilt. Ein klassisches Anarchistenviertel, wie man es aus anderen Großstädten kennt, das findet man hier aber nicht. Ganz Izmir ist Anarcho, sagt einer, der in der Stadt geboren ist. Dabei lacht er verschmitzt. Izmir setzt auf ein modernes Image. Auf dem Baugrundstück in Seferihisar trinken sie inzwischen unter einem Dach Tee und essen Baklava. Es regnet immer noch. Trotzdem wirkt es irgendwie gemütlich. Ein Straßenhund geht von Hand zu Hand und holt sich Streichleinheiten ab. Er hat noch keinen Namen, gehört aber irgendwie schon dazu. Wer welchen Bauplatz bekommt, das soll ausgelost werden. Nergis Günel schaut zu ihrem Lieblingsplatz hoch und träumt. Dann legt sich ein kleiner Schatten auf das gezeichnete Gesicht der 46-Jährigen. So ganz leicht wird es ihr nicht fallen, die Metropole Istanbul hinter sich zu lassen.
Ich liebe Istanbul, obwohl wir uns jeden Tag über den Verkehr und diese Menschenmassen in der Stadt beschweren, liebe ich Istanbul. Istanbul wird irgendwo immer bleiben.
Sie schaut ihren Lebensgefährten an. Er wird dann in Rente sein. Das Jobproblem fällt damit weg. Anderen macht das hier sehr zu schaffen. So richtig kann sich Nergis Günel noch nicht vorstellen, wie sich Alltag hier auf dem Land anfühlen wird. Vor allem für ihre beiden Kinder verspricht sie sich ein entspannteres Leben, aber auch für sich.
Ich liebe auch diesen Ort hier sehr, vor allem die Menschen, denn hier kann man so sein, wie man ist. Keiner schreibt dir vor, was du zu tun hast. Und das ist das Wichtigste für mich, zu sein, wie ich bin.
Atilgan Orel genießt es, Zeit zu haben für seinen Kaffee hier in seiner neuen Heimatstadt.
Früher war er viel unterwegs, denn bevor er Simultandolmetscher wurde, war er 25 Jahre lang Reiseleiter.
Wir haben hier zum Beispiel einen Typ Menschen kennengelernt, den wir so noch aus unserer Kindheit in Erinnerung hatten. Hilfsbereit, mit großer Gastfreundschaft. Das gab es früher in Istanbul, heute nicht mehr.
Auch bei Ece, der jungen Frau mit den schwarzen Korkenzieherlocken, schneiden die Istanbuler im Vergleich schlechter ab.
Wenn ich hier zum Beispiel im Bus belästigt werden würde, weiß ich, dass mir die Menschen drumherum helfen würden. Sie würden nicht sagen, hätte sie sich nicht so angezogen oder was hatte sie denn um die Zeit noch draußen verloren. Denn die Frauen und Männer sind hier aufmerksamer, so dass sich die Frauen sicher fühlen.
Und trotzdem träumen sie und ihr Mann Şevket von einem anderen Leben. In Deutschland. Die ersten Deutschstunden haben sie schon hinter sich.
Wir haben den Sprachkurs bewusst gewählt. Ich wollte eigentlich Französisch lernen, aber dann haben wir uns gedacht, wenn wir schon den Plan haben und Geld ausgeben, dann für Deutschunterricht. Ich muss sagen, ich habe mich echt in Berlin verliebt.
Şevket schüttelt sich eine braune Strähne aus dem Gesicht. Dann schenkt er den anderen und sich Rakeschnaps und Wasser nach.
Wir sind nicht aus der Uni geflogen, haben keine Ermittlungen oder ein Verfahren gegen uns laufen. Wir wollen ein positives Bild der Türkei abgeben. Und wenn wir nach Deutschland gehen, haben wir auch die Möglichkeit, anders auf die Weltpolitik zu schauen und unsere Träume zu verwirklichen.
Und von Izmir fahren wir weiter 500 Kilometer Richtung Norden und erreichen die Stadt an der glitzernden Meerenge zwischen Europa und Asien, sehen schon von Weitem die Kuppeln und Minarette von Istanbul, die Brücken und Paläste. Cool Istanbul, titelte das US-Magazin Newsweek vor mehr als 10 Jahren, denn die Stadt wandelte sich von einer melancholischen Ruine zu einer modernen Metropole. Die Holzhäuser wichen Apartmentanlagen, die Bürotürme wuchsen in den Himmel, die Einkaufszentren wucherten. Und die Einwohnerzahl hat sich in den vergangenen 20 Jahren fast verdoppelt auf offiziell 16 Millionen Menschen. Karin Senz ist unsere Korrespondentin im ARD-Hörfunkstudio Istanbul. Guten Abend.
Hoş geldiniz, sagt man hier zu Besuchern. Willkommen.
Dankeschön. Wie ist dieses enorme Wachstum von Istanbul zu erklären? Warum wollen offenbar so viele Menschen in dieser Metropole leben?
Also Istanbul ist zwar nicht die Hauptstadt der Türkei, aber es ist das kulturelle und das wirtschaftliche Zentrum. Die Infrastruktur hat sich hier sehr schnell auch entwickelt in den letzten Jahren. Es ist ein modernes Leben in der Türkei, in Istanbul möglich, was in anderen Bereichen, in anderen Regionen des Landes nicht möglich ist. Noch immer nicht, obwohl wir inzwischen 2019 haben. Und natürlich ist auch ein freies Leben möglich, beispielsweise auch für Homosexuelle, für Atheisten. Die müssen sich in dieser Stadt nicht verstecken. Wenn es ein bisschen ländlicher wird, im anatolischen Bereich, in Anatolien beispielsweise, dann kann das schon passieren, dass das dort nicht so gerne gesehen wird. Und Sie haben gerade eben gesagt, man sieht die Minarette. Also wenn ich auf meinem Balkon sitze, dann höre ich den Muezzin, aber ich höre gleichzeitig auch teilweise die Kirchenglocken, denn es gibt eben nicht nur Minarette, sondern unendlich viele Kirchen in Istanbul. Also Istanbul ist einfach auch ein Schmelztiegel von ganz verschiedenen Bereichen.
Sie haben schon ein bisschen erzählt, wie Sie diese Stadt wahrnehmen, eine Stadt, die ganz, ganz vieles bietet, die ganz vieles in sich hat. Ist das immer noch so dieses cool Istanbul, wie damals das US-Magazin Newsweek getitelt hat?
Istanbul ist immer noch sehr, sehr bunt. Und auf den Dachterrassen, von denen ich gerade eben gesprochen habe, da wird auch immer noch gefeiert. Da dröhnt bis spät in die Nacht die Musik. Es gibt auf dem Bosporus Yachten, Boote, wo man das Leben genießen kann, wo man ins Wasser springen kann, wo man baden kann. Es gibt viele Konzerte. Aber, jetzt kommt das große Aber, man muss sich diesen Spaß leisten können. Denn Istanbul ist eben auch teuer. Es ist eine laute Stadt und es ist vor allem auch eine volle Stadt. Und man ist eigentlich fast nie alleine in dieser Stadt. Es ist eine sehr bunte Stadt, habe ich gesagt, mit sehr vielen Gesichtern. Es gibt auch ein sehr konservatives Istanbul. Bei 16 Millionen Einwohnern gibt es schlicht und einfach alles. Man kommt in ein Stadtviertel und plötzlich laufen Hühner auf der Straße.
Das ist auch eine anstrengende Stadt, nehme ich Ihren Worten. Und nochmal auf den Bosporus zu sprechen zu zu kommen, der wird allein täglich von 1,2 bis 1,3 Millionen Menschen überquert. 200.000 davon, habe ich gelesen, nutzen Fährschiffe, alle anderen eine der Straßenbrücken. Also sich in dieser Stadt zu bewegen, das erfordert vermutlich viel Geduld und auch Langmut. Es gibt U-Bahnen, es gibt Busse, Sammeltaxis. Was nimmt man am besten, um schnell durch diesen Verkehr zu kommen?
Also auf gar keinen Fall ein Auto. Ich verstehe Menschen, die in Istanbul Auto fahren, nicht, weil es ist einfach nur unglaublich nervenaufreibend. Zum einen bringt einen tatsächlich die Metro sehr schnell von A nach B, da gibt es einige Linien. Toll ist tatsächlich das Vapur, also die Fähre über den Bosporus, weil man so ganz kurz mal 20 Minuten einfach Stille hat, das Wasser genießen kann und gucken kann. Man kann mit dem Roller, kommt man sehr schnell in diesen Verkehr voran, weil man sich überall irgendwie durchschlängeln kann. Ich persönlich gehe auch ganz gerne mal zu Fuß, weil man auch mal so in die eine oder andere Gasse reingucken kann, den Menschen ein bisschen zugucken kann. Und ich fahre auch Fahrrad in Istanbul und da gibt es tatsächlich immer mehr. Als ich so vor 2 Jahren hier angekommen bin, war ich so ein bisschen exotisch noch unterwegs, aber inzwischen gibt es sogar Leihräder. Also auch mit dem Fahrrad kann man sich die Stadt erobern, wenn man ein bisschen Muskel in den Beinen hat, denn die Stadt ist auf vielen Hügeln gebaut.
Und wenn man mutig ist, wahrscheinlich auch. Wir haben die Erfahrung bei unserer Weltreisetour in den vergangenen Wochen gemacht, dass das Thema Miete in allen Metropolen dieser Welt ein Thema ist, also nicht nur hierzulande, sondern eben auch überall auf der Welt. Sie steigen, diese Mieten, es ist ein Verdrängungskampf in Gang. Meistens kann nur noch eine wohlhabende Elite in den Innenstädten leben. Wie ist das in Istanbul?
Also in der Türkei an sich haben viele Leute tatsächlich noch Eigentum, also Eigentumswohnungen. Die sprechen dann immer vom Haus. Am Anfang denkt man immer, die besitzen alle Häuser, aber Haus ist auch Wohnung. Das wird natürlich auch immer weniger, vor allem eben in Istanbul, weil viele auch diese Wohnung verkauft haben, sehr gut verkauft haben in den Zeiten, als Istanbul tatsächlich die hipste Stadt überhaupt war. Die Mieten sind in den letzten Jahren ein bisschen tiefer gewesen, weil nicht so viele Touristen da waren. Also auch hier sind ja eben diese Ferienwohnungen ein großes Thema. Aber natürlich insgesamt im Zentrum kann sich der normale Türke eigentlich kaum sich leisten, eine Wohnung zu haben, dort Miete zu zahlen. Viele nehmen 1-2 Stunden Anfahrt jeden Tag in Kauf, um ins Zentrum zu kommen, in vollen Metrobussen bei der größten Hitze. Also ja, auch Istanbul ist eine teure Stadt zum Wohnen.
Sie haben davon gesprochen, es ist ein bunter Schmelztiegel, immer viel los, immer viel Verkehr, bloß nicht Autofahren. Ich habe von den Prinzeninseln gelesen, die direkt vorgelagert sind, die vielen Istanbulern als Erholungsort dienen. Ist das ein Tipp, den man folgen könnte, wenn man es ein bisschen ruhiger angehen lassen will?
Kommt drauf an, wann. Also ich würde im Moment nicht unbedingt auf die Inseln fahren, denn viele Istanbuler machen sich tatsächlich im Sommer aus dem Staub, wollen auf gar keinen Fall in der Stadt sein und gehen dann ans Meer und auf die Prinzeninseln. Also auch da ist es im Moment voll. Ein Tipp ist eher azyklisch unterwegs zu sein. Ich bin tatsächlich ganz gerne im Sommer in Istanbul, weil eben viele Türken nicht hier sind. Es ist in der Regel ein bisschen ruhiger. Seitdem aber wieder auch mehr Touristen in die Stadt kommen, ist es auch mit dieser Ruhe vorbei. Ich falle übrigens auch jeden Sonntag drauf rein. Ich wohne in einer Ecke, wo es ein bisschen ruhiger ist und denke, ach, heute ist Sonntag, heute ist nicht so viel los. Man macht 2 Schritte um die Ecke und es tobt das Leben. Nein, es ist wirklich ganz, ganz schwierig, Istanbul dem Lärm und den Menschen zu entkommen. Am besten bleibt man auf seinem eigenen Balkon. Der Türke an sich macht es aber eher nicht, denn er ist eigentlich ungern allein. Der braucht immer ein bisschen Gesellschaft um sich.
Sehr schön. Wir machen einen literarischen Abstecher. Der preisgekrönte kurdisch-türkische Autor Burhan Sönmez, 1965 in Zentralanatolien geboren, hat ein Buch geschrieben, das den Titel Istanbul, Istanbul trägt. Ein Student, ein Doktor, ein Barbier und ein alter Mann sitzen unter einer uralten Straße in Istanbul. Sie alle sind Gefangene. Sie warten darauf, dass sie zum Verhör abgeholt werden. Und sie erzählen sich Geschichten, um sich abzulenken. Der Doktor erzählt die Geschichte vom weißen Hund.
Hast du diese Zelle für Istanbul gehalten? Wir sind hier unter der Erde. Oben ist alles voller Straßen und Gebäude. Die Stadt reicht von einem Ende des Horizonts bis zum anderen. Selbst der Himmel hat Mühe, die Stadt zu überwölben. Im Untergrund sind Ost und West eins. Wenn du aber oben dem Wind folgst, begegnest du den Bosporuswassern und schaust von einem Hügel auf die saphirfarbenen Wellen. Hättest du Istanbul, von dem einst dein Vater erzählte, zum ersten Mal nicht in dieser Zelle, sondern vom Deck eines Schiffs aus erblickt, dann würdest du begreifen, diese Stadt besteht nicht aus 3 Mauern und einer eisernen Tür. Wer sich per Schiff aus der Ferne nähert, sieht zuerst rechts im Dunst die Prinzeninseln liegen. Du könntest die Schemen für rastende Vogelschwärme halten. Die Mauern, die sich zur Linken am Ufer entlang schlängeln, treffen weiter vorn auf einen Leuchtturm. Löst sich der Dunst auf, zeichnen sich mehr und mehr Farben ab. Du betrachtest Kuppeln und elegante Minarette, wie du die Wandteppiche in deinem Dorf bestaunt hast. Versinkst du in das Motiv auf einem Wandteppich, meinst du auch, in einer anderen Welt fließe ohne dich ein Leben dahin, von dem du keine Ahnung hast. Nun trägt dich ein Schiff mitten ins Herz jenes Lebens hinein. Der Mensch besteht aus einem Atemhauch, ausgestoßen mit einem Seufzer. Das Leben reicht nicht aus, sagst du dir. Die Stadt, die sich mit ihren Mauern, Türmen und Kuppeln über den Horizont erstreckt, hältst du für einen neuen Himmel.
Und da waren sie gerade eben, die Prinzeninseln. Burhan Sönmez, Istanbul, Istanbul, erschienen 2015 im BTB Verlag. Sie hören den Tag in H2 Kultur. Heute sind wir auf Weltreise in der Türkei. Vor 3 Jahren, am 15. Juli 2016, starben 250 Menschen nach dem Putschversuch in der Türkei, bei dem die Aufständischen das Parlament in Ankara beschossen und die Ermordung des Präsidenten geplant hatten. Statt die Ereignisse aufzuarbeiten, benutzte Erdogan den Putsch, um gegen seinen Gegner, den islamischen Prediger Fethullah Gülen, den er für den Aufstand verantwortlich machte, vorzugehen und gegen vermeintliche Gefolgsleute. Mehr als 100.000 wurden aus dem Staatsdienst entlassen, tausende Akademiker verließen die Türkei und flüchteten ins Ausland, darunter zahlreiche regimekritische Journalisten. Michael Lehmann hat in Athen eine ehemalige türkische Auslandskorrespondentin getroffen.
Kolonaki, ein relativ nobler Stadtteil in Athen. Auf einer Holzbank spricht Berivan Aydin über ihre Arbeit in der Türkei, in ihrer Heimat. Sie wäre möglichst lange noch gerne im Einsatz als Auslandsreporterin für ihre Zeitung. Ihre Zeitung kann sie aber nicht mehr so wie früher sagen, denn selbst das früher mal deutlich regierungskritische Blatt Cumhuriyet hat einen für manche Kollegen unangenehmen Wandel hinter sich. Das Traurige an der Entwicklung in unserer Redaktion ist, dass viele Journalisten nicht zusammenhalten. Einige kollaborieren mit der Regierung, die längst gezeigt hat, dass sie nicht für die Demokratie, nicht für die Aufklärung ist. Und diese Kollegen, die mit dem Regime gemeinsame Sachen machen gegen andere Kollegen, die haben moralische Grenzen überschritten. Und das ist der traurige Teil der Geschichte. Berivan Aydin lernt Griechisch, stellt sich darauf ein, bald für längere Zeit in Griechenland zu leben und zu arbeiten, denn sie kennt inzwischen andere türkische Journalisten, die in Haft kamen und zum Teil unter erbärmlichen Umständen auf ihren Prozess warten müssen. Berivan Aydin ist eine der wenigen türkischen Journalistinnen und Journalisten, die seit Jahren offen über ihre Furcht und die Arbeitsbedingungen in der Türkei sprechen. Andere Kollegen, die aus der Türkei nach Athen oder Thessaloniki gezogen sind, manche auch auf eine kleine griechische Insel, sie zeigen sich nur scheu in der Öffentlichkeit, auf Treffen, in engeren Freundeskreisen mit griechischen Kollegen. Diese türkischen Autoren berichten oft online unter Pseudonym, um dem System Erdogan, wie es manche nennen, doch noch ein wenig entgegenzusetzen. Zu ihnen gehört auch eine alleinerziehende Mutter, die für ihren Beruf als Online-Journalistin und zu ihrer Sicherheit einen großen Teil der Familie in der Türkei zurückgelassen hat, und das schon im Jahr 2016. Nach dem Putschversuch haben wir gedacht, die Säuberungswelle trifft uns nicht. Aber dann kam es anders. Gerade Journalisten, die über kurdische Themen berichten oder die als besonders links gelten, sind ins Visier geraten. Unser Beruf ist zum russischen Roulette-Spiel in der Türkei geworden. Immer wieder machen in Athener Journalistenkreisen Geschichten die Runde, in denen regimekritische türkische Kollegen bespitzelt und sogar verfolgt werden. Auch in Griechenland. Einige sollen deshalb mit gefälschten Papieren in andere Länder gereist sein, um ganz unterzutauchen. Die anderen bleiben an ihren elektronischen Geräten in Griechenland, an den Maschinen, die die türkische Staatsführung fürchtet, weil sie aus ihrer Sicht fast so gefährlich wie die Waffen der mutmaßlichen Putschisten im Jahr 2016 werden könnten, die Laptops und Smartphones der kritischen Journalisten.
Und die Regierung argumentiert weiterhin, der Staat müsse rigoros gegen mutmaßliche Unterstützer der Putschisten vorgehen, um einen neuen Umsturzversuch zu verhindern. Karin Senz ist unsere Korrespondentin im Studio Istanbul. Frau Senz, dass Gülens Anhänger in der Putschnacht mit an den Schalthebeln saßen, das scheint unumstritten. Aber viele Fragen bleiben weiterhin unbeantwortet, unter anderem die nach der Rolle des islamischen Predigers Gülen, den Erdogan als Drahtzieher ausgemacht hat. Hat Erdogan vielleicht vielleicht gar kein Interesse an dieser Aufklärung?
Ich glaube, für Erdogan ist dieser Putschversuch aufgeklärt. Er sieht den Hauptdrahtzieher in Fethullah Gülen. Er fordert ja seine Auslieferung. Fethullah Gülen lebt in den USA und die USA weigern sich bisher, ihn auszuliefern. Man versucht da eben auch immer wieder Beweise nachzuliefern, um eben dann die USA an dieser Stelle doch umzustimmen. Aber es gibt auch immer noch Verhaftungen. Also auch diese Verhaftungswellen laufen weiter gegen mutmaßliche Beteiligte an diesem Putschversuch, gegen Anhänger von Fethullah Gülen. Und es gibt ja auch von deutscher Seite, von ausländischer Seite schon diesen Vorwurf, dass dieser Putschversuch möglicherweise inszeniert war. Andere sagen, zumindest habe die Regierung dann davon früher Wind bekommen und man hätte es damit laufen lassen. Aber ich glaube, was für im Ausland so nicht wahrgenommen wird, ist, dass dieser Putschversuch für fast alle Türken traumatisch war. Also egal, wo sie politisch stehen, ob sie Anhänger von Erdogan sind, ob sie Kritiker der Regierung sind, es war ein traumatisches Erlebnis in dieser Nacht, wo Panzer über die Bosporusbrücke kamen, wo die Menschen Schüsse hörten und erstmal gar nicht wussten, was passiert da eigentlich.
Viele haben deshalb auch das Land verlassen. Wissenschaftler, Lehrer, Journalisten, die jüngsten Wahlsiege der Opposition in den größten Städten des Landes haben immerhin ein Gegengewicht zur bisherigen Allmacht der AKP von Erdogan geschaffen. Haben Sie persönlich den Eindruck, es tut sich etwas im Land, weil die Menschen eben nicht dauerhaft in einem autokratischen System leben wollen?
Also ja, man spürt auf jeden Fall, vor allem seit den Kommunalwahlen im März und eben der Wiederholung jetzt auch, dass da ein gewisser Aufwind für die Opposition da ist. Sie hat es auch zum ersten Mal bei den Kommunalwahlen geschafft, gemeinsam zu agieren. Und die Menschen haben festgestellt, dass Erdogan durch Wahlen besiegbar ist. Und ich glaube schon, dass viele auch jetzt, gerade nach dem Rückschlag nochmal nach den ersten Wahlen bei den Kommunalwahlen, als die Wahl annulliert wurde, dass sie jetzt das Gefühl haben, hey, unsere Demokratie funktioniert ja doch. Die AKP ist besiegbar.
Der Weltjournalist Denis Yücel saß von Februar 2017 an knapp ein Jahr lang im Gefängnis wegen Terror, Propaganda und Volksverhetzung, davon 9 Monate in strenger Einzelhaft. Nachdem die Staatsanwaltschaft im Februar 2018 eine Anklageschrift vorgelegt hatte, wurde er freigelassen, verließ das Land und seit einem Jahr wird ihm nun der Prozess gemacht. Er selbst ist gar nicht anwesend. Kann er eigentlich mit einem fairen Prozess rechnen?
Also ich finde, da haben wir letzte Woche ein sehr gutes Beispiel erlebt, wie die Justiz hier im Land agiert. Wir hatten vor, ich glaube inzwischen ist es 4 Wochen her, eine Entscheidung des türkischen Verfassungsgerichtes, dass Denis Yücel Entschädigung bekommen soll für seine lange Untersuchungshaft. So, dann war letzte Woche der nächste Prozesstag in seinem Strafprozess, also unabhängig von diesem Urteil. Und da ist man schon davon ausgegangen, dass dieses Urteil des Verfassungsgerichts, dass Yücel auch bestätigt hat, eben keine Terrorpropaganda zu machen, sondern nur journalistisch gearbeitet zu haben, dass dieses Urteil eben auch eine gewisse Auswirkung auf diesen aktuellen Strafprozess hat. Dem war aber nicht so. Der Richter hat schlicht und einfach vertagt. Und das erleben wir in ganz vielen Prozessen in der Türkei, dass vertagt wird und vertagt wird und vertagt wird. Bei Yücel geht's im Oktober weiter, bei anderen noch später. Und alleine diese Verzögerungstaktik empfinden natürlich viele schon mal als nicht fair.
Sie haben andere angesprochen. Es sitzen weiterhin in der Türkei etliche Journalisten und auch Medienvertreter im Gefängnis aufgrund ihrer beruflichen Tätigkeit. Yücel ist sicherlich der berühmteste, prominenteste Fall. Laut der Organisation Reporter ohne Grenzen sind es zurzeit immer noch 34 Inhaftierte. Wie ist Ihre Situation, Frau Zenz? Können Sie völlig frei berichten?
Also man versucht insgesamt schon auf Journalisten in der Türkei Druck auszuüben. Es gab, viele haben es vielleicht noch in Erinnerung, im Frühjahr die Geschichte, dass wir keine Pressekarten bekommen haben. Mhm. Pressekarten ist praktisch unsere Arbeitserlaubnis. Daran gekoppelt ist die Aufenthaltsgenehmigung. Sprich, ohne Pressekarte muss ich das Land irgendwann verlassen. Und damit hat man, glaube ich, schon auch ein Stück weit gespielt. Dann gab es jetzt eine Studie über internationale Journalisten, die in der Türkei oder türkische Journalisten, die in der Türkei für internationale Medien arbeiten. Darüber gab es eine Studie, wo deren Arbeit zerpflückt wurde, muss man fast schon sagen, und nachgewiesen wurde, dass sie eben regierungsfeindlich berichten würden oder man versucht hat, ihnen das nachzuweisen. Das hat auch für sehr viel Aufregung gesorgt. Man weiß, dass es solche Dossiers gibt, aber das nochmal schwarz auf weiß zu lesen, veröffentlicht, das war für viele auch nochmal wirklich sehr, sehr schwierig. Ich selber versuche einfach nur sehr sorgfältig zu arbeiten, auch selber nochmal zu überdenken, ist das jetzt ein Bauchgefühl, dass ich da irgendwie zu Papier bringe oder ist es tatsächlich, kann ich das auch wirklich belegen? Das ist, glaube ich, einfach auch wichtig, sich selber nochmal zu reflektieren. Und ich habe auch einfach einen unglaublichen Respekt vor meinen türkischen Kollegen, die durchaus für ihre Arbeit noch sehr viel mehr riskieren als ich als ausländischer Journalist. Bei den Türken ist es so, dass der Weg ins Gefängnis doch eher ein kurzer ist.
Jetzt kommt Musik von Nur Ceylan aus dem Film Crossing the Bridge, The Sound of Istanbul von Fatih Akin. Bitteschön. Jetzt mal eben gebraucht, Crossing the Bridge, The Sound of Istanbul, des deutschen Filmemachers Fatih Akin, der Sohn türkischer Einwanderer. Ein Film über türkische Musik, die mehr als nur kurdische Klagelieder und Romani-Instrumente umfasst, sondern auch Rap, Hip-Hop, Punk, Rock und mehr. Wir schauen noch mal eben ins Buch von Burhan Sönmez, einer der wichtigsten Autoren des Landes, der politisch Verfolgten eine Stimme gibt. Er ist Mitglied des türkischen Menschenrechtsvereins. Er schreibt für verschiedene unabhängige Medien und ist aktives Mitglied des türkischen und englischen PEN. In seinem Buch Istanbul, Istanbul lässt er 4 Gefangene, die auf ihr Verhör warten, Geschichten erzählen. Ein Student, ein Doktor, ein Barbier und ein alter Mann.
Als ich klein war, pulsierte das Leben Istanbuls durch die Gassen. Dann aber füllten sich erst die Straßen, bald auch die Plätze mit einer explodierenden Menge von Autos und riesigen Gebäuden und verschwanden aus unserem Leben. Möglicherweise hatten sie viel früher begonnen, sich zu entziehen, nur ich hatte es erst spät bemerkt. Als ich älter wurde und von Jahr zu Jahr größer, reckte sich auch die Architektur weiter in den Himmel empor, große Bauten breiteten sich aus. Waren die Gassen nun schmutzig? Waren sie finster? War das Leben auf den Straßen schon verstaubt und verbraucht, bevor die großen Blöcke kamen? Früher dehnte sich die Stadt in alle Richtungen aus. Dennoch wurden die Häuser nicht immer höher und maßten sich nicht an, den Himmel zu verdunkeln. Die Grenze der Gebäude verlief an der Schwelle, wo der Himmel noch zu sehen war. So empfand ich es als Kind. In welcher Gasse auch immer ich den Kopf hob, ich konnte den Himmel sehen. Die Silhouette der Stadt erstreckte sich damals wie wogende Hügelketten. Neben Kuppeln und Türmen lagen weite Plätze. Keinen von ihnen erdrückten die Schatten mächtiger Gebäuderiesen.
Sie hören den Tag in HR2 Kultur, heute auf Weltreise in der Türkei. Und wir springen jetzt mal eben auf den Ostexpress auf und entdecken den Reiz der Langsamkeit im Zug. Durchqueren auf 1310 Kilometern in mehr als 24 Stunden das anatolische Hochplateau und folgen dem Euphrat. Los geht's in Ankara, dann immer weiter Richtung Osten. Christian Butgereit ist mitgefahren.
Ein Zug, soweit das Auge reicht. 407 Meter Ostexpress verteilt auf 15 rot-weiß-blaue Waggons stehen im Bahnhof Ankara auf Gleis 1 bereit zum Einsteigen. Auf den 1310 Kilometern bis nach Kars, kurz vor der armenischen Grenze, sind 5 planmäßige Stopps vorgesehen. Doch es werden einige unplanmäßige hinzukommen. Nach und nach beziehen die Fahrgäste ihre Schlafwagenabteile oder den Großraumwaggon. 24,5 Stunden dauert die Fahrt laut Fahrplan. Viele sahen den Ostexpress schon auf dem Abstellgleis, denn wer die Strecke von Ankara nach Kars aus geschäftlichen oder privaten Gründen zurücklegen muss, kommt mit dem Flugzeug viel schneller voran. Aber dann kamen die sozialen Medien ins Spiel und mit ihnen ganz andere Fahrgäste. So wie der 30-jährige Azad. Er trägt Vollbart, Hipstermütze, aufwendigen Ohrschmuck und dunkelrot lackierte Fingernägel.
Diese Zugfahrt war mein Traum und ich hatte ihn vor 4 Jahren schon verwirklicht. Heute soll der Traum meiner Freundin in Erfüllung gehen. Deswegen fahre ich die Strecke mit ihr nochmal.
Auch Azad und seine Freundin Seyhan aus Düzce in der Nähe Istanbuls haben eine Lichterkette um das Zugfenster geklebt. Strom gibt es aus der Steckdose am kleinen Waschbecken des Abteils. Vor wenigen Tagen hatte Seyhan noch nicht damit gerechnet, die kommende Nacht im Ostexpress zu verbringen. Denn seit der Duo Express, wie der Zug auf Türkisch heißt, bei Instagram boomt, ist es nahezu unmöglich, an Tickets zu kommen. Als sich die Gelegenheit bot, hat Seyhan sofort zugeschlagen.
Erst vor 10 Tagen habe ich Tickets ergattern können, zufällig. Eine Woche lang habe ich Tag und Nacht im Internet nach Tickets Ausschau gehalten, aber es war nichts zu machen. Die Reiseunternehmen reservieren alle Tickets. Nur wenn sie am Ende keine Kunden finden, kommen sie in letzter Minute wieder auf den Markt. Dann muss man sofort zugreifen. Genau das habe ich getan.
118 Lira kostet die Fahrt im Zweierschlafwagen. Das sind rund 20 Euro für mehr als 1300 Kilometer. Die Schwarzmarktpreise liegen um ein Vielfaches höher. Fast eine Stunde lang rollt der Zug mit quietschenden Bremsen durch die Vororte Ankaras, bis die Dunkelheit gnädig ihren Mantel über baufällige Wohnhäuser und Industriebrachen deckt. Das Nachtleben im Zug kennt enge Grenzen. Normalerweise darf man keine anderen Waggons betreten als den eigenen, außer man will zum Speisewagen, sagt Schaffner Haider Yavaşoğlu, der auch schon mal ein Auge zudrückt.
Bevor dieser Zug zur Touristenattraktion wurde, konnte man die Fahrgäste an einer Hand abzählen. Der Trend ist gut. Jetzt verdienen die Eisenbahn und die Stadt Kars am Tourismus. Es entstehen neue Freundschaften, es wird getanzt und gesungen. Die Fahrgäste haben ihren Spaß und wir auch. Alle sind glücklich.
Die Entdeckung der Langsamkeit mit dem Zug von Ankara nach Kars an die armenische Grenze. Der Tag in HR2 Kultur, heute unterwegs in der Türkei. Da leben zurzeit etwa 3,6 Millionen Syrer. Nach Angaben der UNO, Präsident Erdogan nannte sie unsere muslimischen Brüder, schimpfte auf den Westen wegen dessen unsolidarischen Verhaltens und nahm mehr syrische Flüchtlinge auf als jedes andere Land auf der Welt. Das war 2011, als die ersten Flüchtlinge aus Syrien in die Türkei kamen. Aber jetzt kippt die Stimmung. Karin Senz in unserem ARD-Studio in Istanbul, warum ist das so?
Ich würde, glaube ich, erst noch mal gerne kurz eine Lanze für die Türken brechen, denn die Türkei hat in etwa so grob so viele Einwohner wie Deutschland und nimmt aber mehr als dreimal so viele Flüchtlinge auf. Und selbst Amnesty International hat den Türken lange zugute gehalten, dass es eben keine politische Hetze auch gab. Das kam vor allem auch jetzt erst in der letzten Zeit auf. Die nationalistischen Parteien haben das Thema dann im Wahlkampf aufgegriffen, weil eben auch die wirtschaftliche Situation in der Türkei in den letzten Monaten schwieriger geworden ist. Und natürlich geht man dann, das kennen wir auch aus Deutschland, auf die Leute, die eben einfach noch schwächer sind. Und man muss schon sagen, es gibt Städte, in denen es fast rein arabische Viertel gibt, wo Geschäfte nur noch arabische Plakate draußen hängen haben, ausgeschrieben haben, ihren Namen nur noch in arabischer Schrift ist. Also das sind in Schriftzeichen ist. Also das hat irgendwann für viele Istanbuler einfach überhand genommen, für viele Menschen insgesamt in der Türkei überhand genommen. Und das Thema wurde von den nationalistischen Parteien, also erstmal nicht von Erdogan, aufgenommen.
Und trifft denn dieser Kurswechsel auch auf die Stimmung in der türkischen Bevölkerung oder sind es zuvorderst, so wie Sie es gesagt haben, die nationalistischen Parteien, die da Stimmung machen?
Nee, es haben tatsächlich erstmal die Menschen diese Unzufriedenheit geäußert und dann haben es die Parteien aufgegriffen. Also das zweitgrößte Problem, wurde bei einer Umfrage genannt, nach der schlechten wirtschaftlichen Situation, sind die Syrer. So kam es bei dieser Umfrage raus. 68% sind unzufrieden mit dieser Situation, dass eben so viele Menschen in der Türkei leben.
Nicht nur in der islamisch-konservativen Regierungspartei AKP, sondern eben auch in der sozialdemokratischen Oppositionspartei CHP ist der Ton gegenüber diesen syrischen Flüchtlingen schärfer geworden, habe ich gelesen. Nur wenige Tage nach dieser wiederholten Wahl in Istanbul im Juni verkündete der neue Bürgermeister İmamoğlu, das Flüchtlingsproblem sei ein schweres Trauma. Was meint er damit?
Also man hat ihn eigentlich kaum gehört, dass er sich so explizit zu syrischen Flüchtlingen geäußert hat. Auch dieses Zitat stammt aus einer Fernsehsendung. Er, glaube ich, spricht eben genau das an, dass sich manche Menschen, manche Istanbuler in ihrer Stadt nicht mehr so ganz zu Hause fühlen, vor allem in verschiedenen Vierteln, in denen es besonders viele Syrer gibt, vielleicht nicht mehr ganz so zu Hause fühlen. Er hat bisher auch noch nicht genau gesagt, wie er das Problem lösen möchte, er hat aber dieses Problem erkannt. Also er redet auch nicht mehr lange darum herum, wie das eine Zeit lang so war, dass man versucht hat, das Thema gar nicht aufzugreifen. Allerdings er selbst, dem sind ein Stück weit auch die Hände gebunden. Beispielsweise ist es eben jetzt so, dass es eine neue Verordnung in Istanbul gibt, dass die Syrer, die hier in der Stadt nicht registriert sind, die Stadt auch verlassen müssen, dass sie dorthin gehen müssen, wo sie registriert sind. Neue Syrer werden nicht mehr registriert, also sozusagen die Stadt ist erstmal voll, das wurde so kommuniziert. Aber diese Ansage kommt vom Gouverneur und eben nicht vom frisch gewählten Bürgermeister İmamoğlu.
Die noch amtierende EU-Kommission hat gerade ein 1,4 Milliarden Euro umfassendes Hilfspaket zugunsten von Syrien-Flüchtlingen in der Türkei bewilligt. Das ist nicht das erste Mal, dass Geld geflossen ist. Was wird mit dem Geld eigentlich gemacht? Geht es den Flüchtlingen dadurch besser?
Also es fließt sehr viel Geld in die Infrastruktur in der Türkei. Sie müssen sehen, beispielsweise, es gibt keine extra Flüchtlingsschulen, sondern die Kinder der Syrer gehen zusammen mit Türken in die Schule. Eine Stadt wie Kilis, das ist an der syrischen Grenze, hat 100.000 Einwohner und 100.000 Flüchtlinge. Das Verhältnis ist dort 1:1, dann wissen sie auch, was in den Schulen los ist. Und da werden eben zusätzliche Lehrkräfte engagiert, die eben mit den Flüchtlingskindern beispielsweise nochmal extra Unterricht machen, unterstützend da sind. Es werden Krankenhäuser gebaut, es gibt beispielsweise auch Stipendien an den Universitäten. Aber all das ist leider, und das ist sicherlich, sage ich mal, der Pferdefuß einer Geschichte, mit sehr viel Bürokratie verbunden. Projekte, die eben auch für syrische Flüchtlinge da sind und eben an diese EU-Gelder rankommen, müssen in der Regel sehr viel Bürokratie bewältigen. Und auch da gibt es im Moment schon neue Bewegungen, dass die EU versucht, auch da kleinere Projekte mal unbürokratischer Geld zukommen zu lassen.
Die Türkei soll ja im Rahmen des vereinbarten Deals mit der Europäischen Union Flüchtlinge abhalten, die sich auf den Weg nach Europa machen. Es kommen mittlerweile nicht mehr Tausende von der Türkei nach Griechenland, sondern eben nur noch Hunderte. Das heißt, so ganz funktioniert dieser Deal wohl nicht.
Also ich glaube, man kann diese Türe nicht einfach abschließen und zumachen und dann kommt keiner mehr durch. Es wird immer wieder Schlupflöcher geben. Stopft man an der einen Seite, kommen sie an einer anderen Seite über die Grenze. Das ist einfach nicht möglich. Und was durch den Flüchtlingsdeal sicher passiert ist, dass die Preise einfach für Schleuser deutlich höher geworden sind. Also eine Überfahrt kostet einfach mehr, weil das Risiko für den Schleuser größer ist, die Menschen rüberzubringen. Ich glaube, das ist etwas, was der Flüchtlingsdeal sicherlich auch bewirkt hat.
Wir hören uns gleich nochmal, Frau Senz. Jetzt machen wir erstmal oder nehmen uns Zeit für einen literarischen Ausflug in die Erzählungen von Burhan Sönmez. Sein Buch trägt den Titel Istanbul, Istanbul.
Mein Vater pflegte zu sagen, Istanbul erschaffe zu jeder Jahreszeit eine andere Stadt. Gebäre in der Finsternis, bei Schnee oder Nebel jedes Mal eine andere Stadt. An einem heißen Sommertag hatte er am Ufer vor Tophane malende Studenten sitzen sehen. Alle blickten sie zum Leanderturm hinüber, zu Möwen und Meer, und malten. Doch kein Bild glich dem anderen. Auf dem einen war das Meer blau, auf einem anderen gelb. Auf dem einen war der Leanderturm jung, auf dem anderen alt. Auf dem einen Bild flatterten Möwen auf dem anderen starben sie in Massen. Die Leinwände bildeten nicht dieselbe Stadt ab, sondern verschiedene, Epochen und Meilen voneinander entfernte Städte. Sie waren Licht oder düster, fröhlich oder traurig. Die Stadt wiederum, die mein Vater seinerseits sah, unterschied sich von allen. »Da begriff ich«, sagte Vater, »es ist der Blick des Menschen, der die Stadt zur Stadt macht. Schaut jemand böse, macht er die Stadt schlecht. Wer freundlich schaut, macht die Stadt schön. Veränderung und Verschönerung der Stadt hing davon ab, dass der Mensch sich veränderte und selbst schöner wurde.
Und jetzt schnüren wir mal die Wanderstiefel, packen das Blasenpflaster ein, was zu trinken und zu essen, machen uns auf den Lykischen Weg. Der soll zu den schönsten Touren in Europa zählen. Entlang der Mittelmeerküste meandert dieser Trek zwischen Strand und Bergen und verläuft in 28 Tagesetappen von Fethiye nach Antalya. Christian Butgereit ist ihn gegangen.
Schon die ersten Meter haben es in sich. Während tief unten die Lagune von Ölüdeniz immer kleiner erscheint und oben Gleitschirmflieger durch die Luft kreisen, haben sich die beiden Brüder Jascha und Dario in den Schatten einer kleinen Steineiche verkrümelt. Dem 22-jährigen Dario aus Detmold steht der Schweiß auf der Stirn.
Anstrengend, aber auch landschaftlich sehr schön.
Toller Ausblick, aber jetzt ein unbedingtes Bedürfnis nach Wasser und Sonnencreme, glaube ich auch.
Der 26-jährige Jascha, der in Mainz studiert, zeigt erste Anzeichen für einen Sonnenbrand. Gelaufene Strecke bisher etwa 2 Kilometer, dafür aber schon einige 100 Höhenmeter. Rechts unten also das Meer, links ragt die kahle Südwand des Babada fast 2000 Meter in den Himmel. Der Wanderweg windet sich hier weitgehend schattenlos den Berg hinauf, dann vorbei an Geröllfeldern. Dazwischen suchen Ziegen nach Nahrung. Eine willkommene Erfrischung wartet am Eingang von Kozar Arch, dem ersten Dorf auf der Strecke. Das sprudelnde kalte Nass spült die Anstrengungen der ersten Kilometer schnell davon.
Jetzt wieder ganz gut, wo es einen neuen Wassernachschub gibt. Es ist schön, dass es jetzt ein bisschen eben ist, bis abschüssig. Begleitet von vielen Ziegen und im Gegensatz zu denen haben wir eigentlich nicht zu meckern.
Es ist die erste der insgesamt 28 Etappen des Lykischen Weges. Nicht überall ist die Wasserversorgung so gut wie hier, aber an jedem Etappenziel warten Unterkünfte. Das kleine Hotel der Familie Karada entschädigt die Strapazen mit einem spektakulären Blick von der Terrasse hinunter zum sogenannten Schmetterlingstal und aufs Meer. Die Geschäfte können mit dem Blick nicht ganz mithalten.
Schon normal, çok iyi değil.
Momentan läuft es normal. Nicht super gut, aber auch nicht schlecht. Aber vor 2 Jahren war es fabelhaft. Wir waren jeden Tag ausgebucht.
Doch dann kam es zu Spannungen zwischen der türkischen Regierung und einigen Ländern wie Deutschland und den Niederlanden. Das habe nicht wenige Wanderer abgeschreckt, sagt Recep Kada.
Die europäischen Urlauber reagieren bereits auf die kleinsten politischen Probleme. Verlieren dabei tun aber nicht die Politiker, sondern wir.
Jede Etappe ist zwischen 8 und 22 Kilometer lang. Streckenweise spenden Olivenbäume, Pinien oder Lorbeerwälder Schatten. Bei Temperaturen nahe der 30 Grad führen für Jascha und Dario heute die ersten Kilometer wieder bergan.
Och, das erste Stück lief sich jetzt ziemlich gut. War ein schöner Weg. Entweder man hatte total geilen Ausblick oder man ist durch schöne Waldstücke gegangen, wo es ein bisschen schattiger war. Ich glaube, wir sind erst eine Stunde unterwegs und das Shirt ist vollkommen durch.
Nach einigen weiteren Kehren kündigt sich Ramazanin Yeri an. Ramazans Platz. Ramazan und seine Frau verkaufen hier mitten im Wald gekühlte Getränke an die Wanderer und halten gerne ein Schwätzchen.
Almanya dann.
Angela Merkel. Die Lykische Küste ist nicht nur bekannt für ihre atemberaubende Landschaft, sondern auch für ihre zahlreichen antiken Städten. Felsengräber, Sarkophage und Amphitheater säumen ab Patara den Weg, dem Etappenziel. Bis dahin waren 18 Kilometer zu bewältigen, die es in sich hatten.
Mein Fuß hat die letzte Stunde des Wegs schon ganz schön geschmerzt. Zwischendurch haben wir noch die Ruinen von Pytnay gesehen, durch die man direkt hindurch geht. Und jetzt freuen wir uns über das wohlverdiente Feierabendbier.
Für die beiden Brüder aus Mainz und Detmold ist am Strand von Patara Schluss für dieses Mal. Fortsetzung nicht ausgeschlossen. Immerhin hat der Lykische Weg noch 24 weitere Etappen zu bieten.
Atemberaubend, der Lykische Weg. Offenbar eine schweißtreibende Angelegenheit. Der Weg besteht überwiegend nämlich aus alten Fuß- und Maultierpfaden. Der Untergrund ist meist hart und steinig und es ist der erste Fernwanderweg der Türkei, der das Bewusstsein für die alten historischen Wege des Landes wecken soll. Gerade eben haben wir im Beitrag gehört, dass die europäischen Urlauber bereits auf die kleinsten politischen Probleme reagierten. Der Putsch vor 3 Jahren ist vermutlich damit nicht gemeint. Karin Senz ist unsere Korrespondentin im Studio Istanbul, hat sich der Tourismus in der Türkei denn wieder weitgehend normalisiert?
Er hat sich sogar sehr erholt, vor allem wenn es um Pauschaltouristen geht. Also wir haben ja gerade gehört, den einen Hotelbesitzer, der sagt, es sei noch nicht so prickelnd, aber da geht es eher, sage ich mal, um Touristen, die auch mal rausgehen aus dem Hotel und mit Land und Leuten in Verbindung kommen wollen. Die sind in der Regel kritischer, die brauchen auch noch ein bisschen, das hören wir immer wieder, auch Studienreisen haben immer noch Schwierigkeiten, Sportreisen haben immer noch Schwierigkeiten, aber die Pauschaltouristen, die beispielsweise in Antalya in einem Hotelkomplex am Strand liegen, die sind wieder zurück, die Tourismustreibenden, die Hotelbesitzer sind sehr optimistisch und sehr glücklich mit der Saison 2019 und sprechen auch schon von neuen Rekorden, möglicherweise im nächsten Jahr.
Die ersten Urlauber, die nach den Krisenjahren, das waren 2016-17, zurückkamen, das waren überwiegend Russen und Menschen aus dem arabischen Raum. Wie wichtig sind denn jetzt die deutschen Urlauber für die Türkei?
Also man muss eigentlich sehen, dass in der Türkei der Tourismus praktisch mit den deutschen Urlaubern groß geworden ist. Und wir hören immer wieder, dass man sich auf die zu 100% eingestellt hat. Und man hat die Deutschen als Touristen auch tatsächlich sehr, sehr gerne. Ich habe mich neulich mit einer Verkäuferin in einem Souvenirshop hier in Istanbul unterhalten und der Laden war voll. Und ich sagte, Mensch, ist ja schön, dass bei Ihnen wieder so viel los ist, weil ich habe auch vor 2 Jahren schon bei ihr mal was eingekauft, da war es sehr leer, da war ich die einzige Kundin. Dann sagte sie, ja, aber es sind eben leider die arabischen Kunden, die jetzt kommen und es sind die asiatischen Kunden, die haben wir nicht so gerne. A, handeln die sind nicht so höflich wie die Deutschen und meistens kaufen die auch eher so in diesen normalen Ketten ein und nicht in den Souvenirshops. Also man sieht uns in der Türkei tatsächlich sehr, sehr gerne.
Das ist schon mal schön, aber die Preise zum Beispiel, das sehen die Deutschen auch ganz gerne. Die Türkei ist einfach unschlagbar. Aber wie kommen diese Preise zustande? Sie haben vorhin gesagt, das Land befindet sich in keiner guten wirtschaftlichen Situation.
Also zum einen erleben wir eine Achterbahnfahrt der türkischen Lira. Die hat letzten Sommer einen absoluten Tiefpunkt erreicht. Da ist die türkische Lira, die Währung, hier wirklich komplett abgestürzt. Davon hat sie sich auch noch nicht ganz wieder erholt. Wir haben zwar auch eine hohe Inflation, aber das ist noch nicht ganz reingeholt. Und vor allem eben, wenn man mit Euros in dieses Land kommt, dann lebt man tatsächlich sehr, sehr günstig, wenn man nicht eben einen Pauschalurlaub in einem Hotelkomplex gebucht hat. Auf der anderen Seite, viele der Mitarbeiter bekommen hier Mindestlohn, vielleicht obendrauf noch ein bisschen was schwarz oder werden komplett gerade im Tourismusbereich komplett schwarz beschäftigt. Auch das gibt es immer noch sehr verbreitet. Und gerade in den Krisenjahren ist in der Tourismusbranche, ist man mit den Preisen stark runter, um eben trotzdem noch möglichst irgendwie über den Preis Touristen anzulocken. Und da ist man noch nicht wieder an dem Niveau vor der Krise angekommen. Also man hat gesagt, wir können jetzt nicht nur, weil es wieder besser läuft, sofort wieder irgendwie 20% draufschlagen auf die Preise. Das geht eben nicht. Der Staat hat teilweise auch subventioniert. Auch das wird zurückgefahren inzwischen. Aber die Preise sind noch nicht wieder auf dem Niveau vor der Tourismuskrise.
Wir haben heute in der Sendung einiges von den touristischen Attraktionen des Landes mitbekommen. Und Sie selbst, Frau Senz, waren kürzlich an der Mittelmeerküste unterwegs, waren total beeindruckt, das haben Sie mir im Vorgespräch gesagt, von der Natur und von den Menschen. Da zeigt die Türkei offenbar ein ganz anderes Gesicht, als wir es im Moment überwiegend in den Medien hören, lesen und sehen. Dringen eigentlich die politischen Meldungen nicht in die Weiten der Türkei vor oder wird das Lebensgefühl in der Berichterstattung konsequent ausgeblendet?
Also ich glaube, es ist beides. Zum einen, gerade wenn man sich jetzt im Moment an der Ägäis bewegt, da sind ganz viele Türken, die eben beispielsweise Istanbul verlassen haben und dort eben jetzt Urlaub machen, die schalten ein Stück weit auch einfach von diesen Alltagsproblemen ab, auch von der Politik ab. Das wollen die im Moment einfach nicht hören. Viele haben insgesamt übrigens auch ihren Nachrichtenkonsum runtergefahren, weil sie sagen, sie wollen das nicht mehr hören. Das, was ich in den staatsnahen Medien lese, stimmt sowieso nicht. Und davon distanziere ich mich jetzt einfach. Ich versuche einfach, mein Leben so zu leben, wie es eben möglich ist. Aber die Türkei ist eben auch nicht nur Erdogan und die AKP, sondern die Türkei besteht eben auch aus unglaublich gastfreundlichen Menschen. Das ist etwas, das muss man, glaube ich, einfach erlebt haben. Das kenne ich aus, ich kenne viele gastfreundliche Länder, aber in diesem Maß eben so nicht. Und wenn ich abends auch hier im Zentrum von Istanbul bin, dann sitzen Menschen auf der Straße, trinken Kaffee, die feiern, die gehen mit Freunden aus. Also es ist nicht so, dass dieses Land in einer großen Depression verharrt, sondern die Menschen haben es nicht vergessen, trotzdem noch irgendwie all das zu genießen, was sie in dem Land haben. Manchmal habe ich das Gefühl, die sind sogar noch trotz all der Schwierigkeiten, sie haben wirtschaftlich und politisch ein bisschen glücklicher als viele Menschen in Deutschland, habe ich zumindest das Gefühl. Ist eine subjektive Wahrnehmung.
Klar, in Istanbul waren Sie kürzlich auf einem Open-Air-Konzert, auch das haben Sie mir im Vorgespräch noch kurz erzählt, bei ausgelassener Stimmung mit einer Jugend, die auch nicht nur Kopftuch trägt, nicht?
Nein, also die Türkei hat wirklich viele Gesichter und wenn man auf dieses Open-Air-Konzert geht, dann sieht man ganz viele Mädchen, die bauchfrei dort unterwegs sind und man fühlt sich wie auf einem Open-Air in Spanien oder in Deutschland oder wo auch immer. Da kriegt man höchstens, weil türkische Musik läuft noch mit, dass man in der Türkei ist. Ähnlich übrigens auch in Kapak Beach, wo ich neulich war, das ist eben auch auf diesem lykischen Weg an der Ägäis. Da gibt es ja, sag ich mal, Meditationszentren, da gibt es Hippie-Häuschen,
bisschen, wo man sich so ein bisschen vorkommt, wie beispielsweise in Spanien in irgendeinem Hippiedorf, in einer Kommune. Und erst wenn der Muezzin wieder über dieses Tal schallt, dann merkt man, dass man in der Türkei ist. Also, und das beißt sich auch nicht. Also diese, es gibt eine Frau, die mit Kopftuch durch diese Orte durchläuft und die sich trotzdem in dieser Umgebung nicht fremd fühlt, obwohl dort plötzlich ganz viele Menschen sind, die für sie vielleicht fremd aussehen, vielleicht hat sie sich dran gewöhnt, vielleicht war es schon immer so, aber es ist eigentlich ein schönes Miteinander in diesen Regionen.
Es ist heiß in Deutschland, die nächste Hitzewelle kündigt sich an, es wird quasi von Tag zu Tag immer heißer, hier laufen schon die Klimaanlagen auf Hochtouren. Ja, und wir denken an coole Drinks an heißen Orten, wie werden Sie Ihren Abend in Istanbul verbringen?
Oh, das weiß ich sehr genau. Am schönsten ist es in Istanbul auf der Dachterrasse. Denn also man hat zum einen einen wunderschönen Blick über die Stadt und der ist einfach atemberaubend. Und das andere ist, es weht immer ein kühles Lüftchen. Also vom Bosporus her, wir haben eigentlich nachts, ich sag mal so 22 Grad, 24 Grad. Man kann sehr gut schlafen, wenn man denn zum Schlafen kommt. Denn die Stadt bietet einfach viel zu viel, um früh ins Bett zu gehen.
Und sie bietet vor allem auch Wasser und Meer. Wie ist das mit so einem Sprung ins Meer? Kann man sich da hineinwagen? Ist das sauber?
Ich war am Wochenende baden im Bosporus, oben Richtung Schwarzes Meer. Also ja, man kann.
Karin Senz, haben Sie herzlichen Dank, dass Sie uns Ihre Zeit geschenkt haben und uns durch die Sendung begleiteten. Wenn Sie etwas verpasst haben sollten, kein Problem. Die Sendung gibt es als Podcast oder in der ARD Audiothek oder in der Wiederholung bei HR Info ab 22.05 Uhr. Morgen sind wir in Südafrika auf Weltreise. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Abend. Mein Name ist Angela Fitsch.